1182 Endnoten und das für nur ein einziges Organ und nur eine einzige Leitlinie. Chapeau. Anschnallen bitte, über jede einzelne dieser Endnoten wollen wir heute sprechen. Naja gut, wenigstens zwei. Willkommen in der Version 3 der Leitlinie Kolorektales Karzinom. Über die wichtigsten Neuerungen sprechen wir heute und damit herzlich willkommen zu einem neuen flotten Dreier im Evidenz-Update-Podcast. Wir, das sind
Martin Scherer,
Past-Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM, und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin im UK in Hamburg. Und heute ist bei uns wieder dabei
Thomas Maibaum,
niedergelassener Allgemeinmediziner in Rostock, Gründungsmitglied der DGAM-Sektion Prävention und Mitautor der eingangs schon zitierten Leitlinie. Und hier am Mikro ist Dennis Nessler. Moin Sie beide.
Moin Herr Nessler.
Guten Morgen.
Thomas Maibaum, das zweite Mal in kurzer Zeit. Wie geht's Ihnen?
Gut, danke.
Und Martin Scherer, wie geht's Ihnen in Hamburg?
Ja, danke, gut. Ich habe mich durch die Leitlinie durchgearbeitet. Jetzt habe ich ordentlich Evidenzmuskelkater erstmal.
Okay, wir werden das gleich prüfen, ob Sie jede Endnote gelesen haben. Also nochmal, wir möchten heute in einem Short-Take sehr knackig über die Version 3 sprechen, der S3-Leitlinie Kolorektales Karzinom. Die ist bekanntermaßen im Leitlinienprogramm Onkologie erschienen. Jetzt jüngst, ich glaube im September war es, veröffentlicht worden, die neue Version. Und da haben Sie, Thomas Maibaum, unter anderen Kolleginnen und Kollegen mitgewirkt. Zunächst sollten wir aber in guter neuer Tradition, das haben wir in Hannover jetzt gelernt, sehr schmerzhaft, unsere aller Interessen offenlegen. Haben wir, was dieses Thema angeht, irgendwelche Interessenkonflikte? Vielleicht fangen wir bei Thomas Maibaum an.
Naja, als niedergelassener Hausarzt kann ich natürlich die EBM-Ziffer 01740 sehr gut abrechnen und verdiene deshalb mit der Beratung zum Kolorektalkarzinom-Screening Geld. Das ist mein Interessenskonflikt, ansonsten habe ich keine Interessenskonflikte diesbezüglich.
Dankeschön. Martin Scherer?
Ich habe nur einen immateriellen Interessenskonflikt, ich habe eine Kolo hinter mir und das war alles gut.
Okay, gut. Ich würde jetzt meine möglichen Interessen als nicht konfliktiv mal deklarieren. Auf www.evidenzupdate.de gibt es eine Doku unserer Interessenerklärungen und da kann dann jeder nochmal reinschauen. Wenn wir schon auf dieser Webseite sind, Martin Scherer, wir haben doch ein bisschen was an Literatur. Wir wollen nicht alle 1200 Endnoten besprechen. Wo machen wir die Literatur hin?
In die Shownotes.
Sehr cool. So, Thomas Maibaum, also 1182 Endnoten in dieser Publikation, die insgesamt nur in Anführungszeichen etwas über 300 Seiten lang ist. Jetzt mal, geht's noch? Also, was haben Sie da gemacht?
Na, ich habe das mal mit der nationalen Versorgungsleitlinie KHK verglichen. Die ist sowohl was die Seitenanzahl als auch was die Endnoten angeht maximal halb so lang.
Ja.
Und ja, es sind ja nicht nur die 1182 Endnoten, das sind ja auch genügend Meta-Analysen und Systematic Reviews dabei. Da muss man ja deren Literatur auch noch lesen. Also wir kommen natürlich auf deutlich mehr als 1182 und ich habe sie alle von Anfang bis Ende natürlich komplett durchgelesen.
Das meinen Sie ernst?
Nein.
Okay. Ja, also da sind wir nämlich vielleicht auch bei so einem verrückten wissenschaftskritischen Blick, Martin Scherer. Jetzt mal Hand aufs Herz, natürlich kann das niemand alles systematisch konsumieren. Wie soll das gehen? Manchmal hat man als Beobachter, mir geht es jedenfalls so, und vielleicht erinnern Sie sich an unsere Kritik an diesem Fußnotenreigen, den die Kardiologen vor einem Jahr mal gemacht haben, dass das ganze wissenschaftliche Zitieren manchmal wie so ein Streufeuer wirkt, dass man damit super toll ist und was man alles gefunden hat und was man alles gelesen hat. Hui! Aber ist da nicht auch eine Riesengefahr drin, bei dieser Menge Primär- und Sekundärliteratur, dass man dann so en passant einen Haufen Nonsens reinzitiert oder schlimmer noch auch kontrafaktisch zitiert, ohne dass das irgendwer noch mit Sinn nachvollziehen kann?
Also die Gefahr besteht auf jeden Fall. Da wird eine riesige Menge an Informationen abgefeuert. Es geht unter, was wirklich wichtig ist. Und man hat schon den Eindruck manchmal, dass diese Menge eher beeindrucken soll. Und verliert man die Orientierung, ist erschlagen von dieser Evidenzwucht, selbst da, wo die Daten dünn sind. Und ja, völlig richtig, Herr Nössler, wer gewährleistet dann eigentlich, dass da kein Nonsens drin steht, wie wir es an anderer Stelle schon erlebt haben bei der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie? Da gab es zum Glück uns und die DGAM und die Sektion, viele andere. Aber klar, da, auch da wurden Studien kontrafaktisch, haben sie es genannt, also kontrafaktisch zitiert. Ja, wie kommt man dem bei? Eigentlich nur, indem man sich jetzt nicht von dieser schieren Masse beeindrucken lässt, sondern die kritischen Knotenpunkte dann herausgreift. Darf ich gleich mal 2, 3 nennen?
Okay.
Zum Beispiel Tabakverzicht oder Bewegung mit eher stärkerer Evidenz. Dann aber Ernährung, Alkohol, rotes Fleisch, da sind die Effekte deutlich moderater. Und dann wird es schon etwas dünner bei den Nahrungsergänzungen oder Medikamenten. Mit anderen Worten, die Masse der Endnoten garantiert erstmal überhaupt nichts, sondern man muss diese einzelnen Kernpunkte oder die einzelnen Säulen prüfen. Und ich glaube, genau das machen wir heute hier in unserem knackigen Podcast.
Mhm. Und wenn ich da noch ergänzen darf, die Endnoten erinnern mich manchmal so ein bisschen an meine Garage. Ja, wir haben da irgendwas mal reingestellt und schauen dann auch häufig genug gar nicht mehr nach. Also wir stellen halt noch eine weitere Kiste oben drauf.
Mhm.
Und man kann ja gerne einfach mal die Jahreszahlen in den Endnoten mal schauen. Da gibt es ganze Kapitel, wo kaum eine Jahreszahl nach dem Jahr 2010 ist,
mhm,
weil man einfach vergessen hat, die alten Kisten aus der Garage mal wieder rauszuholen.
Es ist ein schönes Bild. Was es einmal ins Literaturverzeichnis geschafft hat, kommt da nicht mehr raus. Das ist so ähnlich wie bei der Implementierung eines sinnlosen Screenings. Wenn das einmal im System ist, kriegt man es auch nicht mehr raus. Gehen wir in die Arbeit rein. Ich kann vielleicht so weit vorwegschicken, dass Thomas Maibaum uns wirklich geschont hat. Er hat uns aus diesem Endnotenreigen der Leitlinie, hat er uns 2 Arbeiten mitgebracht, auf die er primär eingehen möchte. Und dann gibt es vielleicht noch 2 andere, die so ein bisschen als Bystanders mit da reinkommen. Also es ist nicht viel für alle, die sich durch die Literatur arbeiten wollen. Wir haben uns vorgenommen, dass wir über 3 Aspekte sprechen wollen, nämlich einmal Primärprävention. Da hat Martin Scherer schon jetzt die ersten Hinweise geliefert. Im zweiten Schritt gucken wir kurz auf das Thema Früherkennung und dann wollen wir auf das Thema Nachsorge eingehen, also Kapitel 3, Kapitel 4 fortfolgende und Kapitel 11. So, Primärprävention, Thomas Maibaum. Martin Scherer hat einige Begriffe schon genannt, Tabakverzicht, Bewegung, Ernährung, rotes Fleisch beispielsweise. Was hat sich bei der Primärprävention getan? Oder anders gefragt, hat sich überhaupt was getan?
Gott sei Dank hat sich da sehr wenig getan, beziehungsweise ist es in manchen Sachen ein bisschen präzisiert worden, dass wir durchaus Evidenz haben, aber dass diese Evidenz auch nach mehreren Studien darlegt, dass das Risiko-Nutzen-Verhältnis für viele dieser Sachen für die Primärprävention einfach nicht ausreicht. Und für mich als Hausarzt reicht es vollkommen aus zu wissen, dass ich genau die gleichen Sachen empfehlen sollte wie bei der kardiovaskulären Primärprävention. Beweg dich ein bisschen, sei nicht allzu dick, aus meiner Sicht auch sei nicht allzu dünn. Rauch am besten nicht und immer hab hauptsächlich eine pflanzenorientierte Ernährung. Der ganze Rest, irgendwelche Supplementationen von irgendwelchen Mikronährstoffen oder Statine oder ASS oder Coxibe oder was auch immer, konnte entweder nicht bewiesen werden oder es konnte bewiesen werden, dass das Risiko-Nutzen-Verhältnis einfach nicht gut ist.
Mhm.
Cliffhanger, Abspann, Buffet. Da könnten wir eigentlich an dieser Stelle, könnten wir eigentlich aufhören, oder Thomas?
Wenn das Buffet pflanzenbasiert ist, ja.
Also ohne Roastbeef, dann können wir jetzt aufhören. Ja.
Genau.
Okay, schade. Vielleicht mal zur praktischen Einordnung. Ich habe das als sehr positiv verstanden, Thomas Maibaum, was Sie gerade gesagt haben, dass sich relativ wenig getan hat und dass es für Sie eigentlich die Nachricht ist, ich empfehle dieselben Sachen wie bei der kardiovaskulären Risikoprävention. Ist das eine Erleichterung für den Praxisalltag?
Ja, weil das haben mittlerweile wirklich fast alle meiner Patientinnen und Patienten begriffen und wird ja medial und sonst was auch überall auf uns eingehämmert, dass es sinnvoll ist, sich ab und zu ein bisschen zu bewegen, dass es sinnvoll ist, möglichst wenig zu rauchen, dass es sinnvoll ist, nicht jeden Tag das Roastbeef auf dem Buffet als erstes zu nehmen. Das sind Allgemeinplätze und da brauche ich nicht mehr allzu viel Zeit dafür.
Mhm. Um dieses Thema, ja, Primärprävention so ein bisschen, auch diesen negativen Touch so ein bisschen zu bearbeiten da drin, Martin Scherer. Wir reden ja hier von asymptomatischen Menschen. Also ich sag jetzt mal, da wird immer von Patienten gesprochen, auch in Leitlinien. Ich finde das vollkommen daneben, sage ich ganz ehrlich, weil in dem Moment, wo ich nicht krank bin, bin ich kein Patient. So ist meine Sichtweise da drauf. Das heißt, wer hat jetzt hier applaudiert?
Der Maibaum.
Der Maibaum aus Rostock.
Ja, aber ich kann auch. Ja, genau.
Ich könnte noch die Miezekatze mit einsteuern, falls das für irgendwer braucht. Wo ist sie? So, Nochmal mit Blick zurück, Martin Scherer, auf das letzte Gespräch zum Präventionsproblem mit Thomas Maibaum. Und Sie erinnern sich, neulich erst beim 13. Tag der Allgemeinmedizin Hamburg, da hatten wir auch dieses Thema mit dem, ich sag mal Zitat, wir behandeln die Falschen, so hat es Florian Mehrländer gesagt. Es sind zu viele Gesunde in den Praxen. Und trotzdem hat man immer wieder diese riesen primärpräventiven Kapitel in den Leitlinien. Ist das nicht auch schon wieder so eine Art Auswuchs? Ich will mal diesen negativen Begriff verwenden.
Ja, da besteht schon die Gefahr, dass man die Falschen behandelt, wie wir es auch am vergangenen Samstag diskutiert haben in Hamburg beim TDA. Die Falschen behandelt heißt, dass man eigentlich Gesunde zu Patienten macht. Sie haben das Wort Patienten zu Recht problematisiert eben. Und dass man also Gesunde zu Patienten macht, ohne Krankheit wirklich zu verhindern. Ja, viele dieser Empfehlungen sind gut gemeint. Und können aber dazu führen, dass man überzieht und die Grenze zwischen sinnvoller Lebensstilberatung und medizinischer Übergriffigkeit, die verschwimmt dann auch manchmal etwas. Deshalb bin ich ein ganz großer Freund und ich glaube, die Patientinnen und Patienten, die mögen es auch, generische Empfehlungen, wie eine gesunde Lebensweise aussieht. Und deshalb hat mir das gefallen, dass Thomas Maibaum sagt, es gibt keine kardiovaskuläre Lebensstilphilosophie, es gibt keine kolorektale Lebensstilphilosophie, dann kommt vielleicht noch eine neurologische Lebensphilosophie und so weiter. Nein.
So viele Leben habe ich ja gar nicht, um all die
Philosophie. Eben, ja. Und dann könnte ich auch jede einzelne Indikation durchdeklinieren. Und diesen Fehler, Herr Nüssler, das machen die Leitlinien. Ja, die haben so einen monomorbiden Tunnelblick, dass sie dann ausgedehnte Primärpräventionskapitel machen, das ist völlig weltfremd.
Ja.
Also ich würde eine Lanze dafür brechen, ein Primärpräventionskapitel quer über alle Leitlinien.
Okay.
Da möchte ich trotzdem auch ein bisschen die Lanze für meine Kolleginnen und Kollegen aus dieser Arbeitsgruppe der Primärprävention brechen, weil da waren wir zum Großteil uns relativ einig und es ging auch in der Diskussion relativ elegant über die Bühne, dass wir das Kapitel relativ kurz halten wollen und dass wir eben auch die Hintergrundtexte nicht mit allzu viel Sachen überfrachten wollen. Im Vergleich zu vielen anderen Kapiteln ist das Primärpräventionskapitel beim Kolorektalkarzinom auch wirklich kurz. Nachteil ist natürlich, es steht ganz am Anfang, wenn jemand das in die Hand nimmt, fängt er damit an zu lesen.
Ja.
Naja.
Ja. Vielleicht da nochmal so ein letztes Wort zu, wie man vielleicht auch damit umgehen kann. Sie haben es ja beide jetzt schon immer versucht, positiv zu drehen und, sagen wir mal, die gute Nachricht daraus zu destillieren, nämlich die Aussage, es gibt halt nur diese eine Empfehlung, beweg dich einfach, ist halbwegs vernünftig so, trink nicht zu viel, ne? Also all das, was wir kennen. Es ist halt trotzdem dieser Reigen an Empfehlungen, es sind halt doch viele kleine gelbe Kästchen, bei Onkologie sind es immer gelb und orange und viel Expertenkonsens. Und nochmal, man kann beim Lesen schon ein bisschen Angst bekommen. Oh mein Gott, was ich alles falsch mache in meinem Leben, Thomas Maibaum. Mal praktischer Tipp für Ihre Kolleginnen und Kollegen. Wie entängstigen Sie die Leute in der Praxis, die dann vielleicht vorhin sitzen und sagen, oh, ich habe gehört und hier, ich habe das Vitamin, ich und dies und muss ich mir jetzt Sorgen um meinen Dickdarm machen?
Na genau, bei diesen Vitaminen und Spurenelementen äußert sich die Leitlinie ja hier wirklich sehr genau, dass das alles bewiesen nicht sinnvoll ist in unseren Breitengraden. Außer in ganz, ganz ausgewählten Patientenpopulationen, Patientengruppen, wo es vielleicht im ganz seltenen Fall mal ist, aber das spielt für unseren Alltag als Hausärztinnen und Hausärzte keine Rolle. Ich zitiere immer den Titel des Buchs, ich glaube Anfang der 90er Jahre, Dale Carnegie, Sorge dich nicht lebe. Und wenn du da im Pareto-Prinzip darin bist, dann hast du schon mehr als 80% richtig gemacht. Und ob du dann noch irgendwie ein Spurenelement dazu nimmst oder nicht, wird den Kohl aller Wahrscheinlichkeit nach nicht fett machen.
Okay. Entängstigung in der Praxis mit einem Buchtipp, Sorge dich nicht, sondern lebe, von Dale Carnegie, können wir ja auch in die Shownotes packen. Sollen wir zur Früherkennung kommen? Vulgo-Vorsorge, so wird es tatsächlich auch hier genannt, Darmkrebs-Vorsorge, Kapitel 4 und dann tatsächlich auch fortfolgend, weil dann baut ja auch ein diagnostischer Pfad auf. Thomas Maibaum, was ist bei der Früherkennung neu oder vielleicht bestätigt?
Na, bei der Früherkennung ist im Vergleich zur zweiten Version der Kolorektalkarzinom-Leitlinie einfach die Nordic-Studie dazu genommen worden. Steht ja auch in den Shownotes unten drin. Mhm. Michael Bretthauer, ursprünglich, ich glaube, in Göttingen hat er studiert, jetzt in Oslo wirkend, hat dort ja 2022 die ersten randomisierten Daten dargelegt. Und da kam einfach sehr eindeutig nach den 10-Jahres-Daten heraus, dass die Vorsorgekoloskopie, was die Gesamtmortalität angeht, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keine Auswirkung hat und höchstwahrscheinlich auch keine relevante Wirkung auf die krebsspezifische Mortalität hat.
Mhm.
Und deshalb ist da die Koloskopie etwas in den Hintergrund getreten und die Sigmoidoskopie, wo wir einfach ganz eindeutige positive Daten, sowohl was die Gesamtmortalität als auch was krebsspezifische Mortalität angeht, etwas mehr in den Vordergrund gerückt worden, dass es eben neben der Koloskopie auch die Möglichkeit geben sollte, eine Sigmoidoskopie zu machen.
Ich glaube, an dieser Stelle wären Praxispointer ganz gut. Thomas, ich merke immer wieder, die Patientinnen und Patienten, die wissen nicht so genau, ab welchem Alter und wie oft dann. Und das sollten wir vielleicht nochmal ganz klar sagen, ab welchem Alter die Koloskopie, wie oft und wie häufig dann den IFOP-Test.
Also die Leitlinie äußert sich das sehr eindeutig. Ab dem 50. Lebensjahr bei einer unauffälligen Koloskopie oder einem unauffälligen IFOP-Test, und auch das ist neu, bitte keine neue Koloskopie innerhalb der nächsten 10 Jahre. Die Literatur besagt sogar, dass es wahrscheinlich für Menschen, die kein genetisches Risiko haben, sogar nach 15 Jahren reichen würde, eine Folgekoloskopie zu machen. Also entweder IFOP-Test alle 1 bis 2 Jahre oder nach einer Koloskopie erst wieder nach 10 Jahren entweder IFOP oder Kolo.
Ja, vielleicht können wir da einen akustischen Textmarker ansetzen, Herr Nössler. Ja.
Da ist er. Die Katze ist unser Textmarker. Nochmal kurz zur Sigmoidoskopie, Thomas Maybaum. Also wir reden hier von den Empfehlungen im Kapitel 4, Empfehlung 4.1 zum Beispiel, Empfehlung 4.2. Da stehen auch die Intervalle drin, die Sie gerade genannt haben. Und Sie haben gesagt, Literatur deutet eigentlich darauf hin, Koloskopie reicht auch alle 15 Jahre. Und bei der Sigmoidoskopie steht jetzt alle 5 Jahre noch drin.
Ja. Mhm. Weil so die Studie damals gelaufen ist mit der Sigmoidoskopie. Die Sigmoidoskopie ist ja sowohl für den Patienten als auch für den Untersuchenden eigentlich die deutlich schnellere und einfachere Sache, mit deutlich weniger Nebenwirkungen belastet. Sie ist halt deutlich schweinischer, weil halt einfach relativ viel Stuhl da während der Untersuchung hinausfließen kann. In anderen Ländern wird die viel mehr gemacht, in Deutschland meines Wissens nach ganz, ganz selten nur. Aber da ist die Literatur einfach momentan so, dass sie nach 5 Jahren, so waren die Studien, die damals gelaufen sind.
Wenn Sie sagen schweinischer, kann das auch sein, dass es da ja ganz praktische Vorbehalte auch seitens der Gastroenterologen gibt?
Bestimmt.
Aber auch da sind wie so oft die Ansichten verschieden. Es gibt auch Gastroenterologen, die mir sagen, man kann heute ganz gut spülen und dann da auch sauber arbeiten.
Also eigentlich möglich, und es gibt eine gewisse Präferenz, Thomas Maybaum, in der Literatur, was eben die Langzeit-Outcomes angeht, für die Sigmoidoskopie. Ich möchte nochmal zum IFOP zurückkommen, zum IFOP-Test. Wir haben ja in unserem Einladungswesen so eine Art offene Empfehlung, wenn ich das richtig sehe. Also ab 50 wird gesagt, naja, du hast einen Anspruch auf eine Darmspiegelung oder eben so einen Stuhltest. Und wie würden Sie es denn gerne handhaben aus dem, was wir hier in der Leitlinie vorhaben? Erstmal rein IFOP und dann schauen, was wir tun, oder sehr offen und sagen, nö, du kannst auch direkt zur Darmspiegelung gehen.
Im Alltag mache ich es tatsächlich so, dass ich meinen Patientinnen und Patienten eher den IFOP-Test anrate. Mhm. Außer, und das ist jetzt vielleicht ein Übergang oder noch kein Übergang, aber betrifft dann eher die anderen Kapitel, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir einfach nach der Familienanamnese fragen. Wenn ich jemanden habe, der eine positive Familienanamnese hat, und da geht es jetzt eben nicht darum, dass mein Opa mit 84 ein Kolonkarzinom bekommen hat, sondern wenn im frühen Alter, vor dem 50. Lebensjahr, Kolonkarzinome in Familienmitgliedern des ersten oder zweiten Grades vorkamen, dann rate ich zur Koloskopie. In allen anderen Fällen rate ich primär zum IFOPT und ich rate ab, wenn die Patienten über 75 Jahre alt sind.
Okay, und da sagt die Leitlinie aber, aus Leitliniensicht gibt es jetzt noch keine rationale, nach oben eine Grenze einzuziehen.
Im Hintergrundtext äußern sie sich durchaus kritisch bezüglich nach dem 75. Lebensjahr, sagen aber, dass da noch nicht der Weisheit letzter Schluss ist und dass es natürlich nicht nur aufs chronologische, sondern einfach auch aufs biologische Alter natürlich ankommt.
Wir haben jetzt gelernt, es gibt da sehr klare Empfehlungen, auch präzisierte Empfehlungen. Thomas Maibaum hat gesagt, die Nordic-Studie ist damit reingekommen. Es gibt ein paar feinere Präferenzen. Wir haben das bekannte Einladungswesen durch die Krankenkassen ab 50. Wenn wir jetzt diese vorliegende Leitlinie nehmen und die Literatur, die Sie als Autorin und Autoren Thomas Maibaum da bewertet haben, wie passt unser bestehendes Einladungswesen noch ganz gut? Ist es eigentlich noch ganz fein?
Ich finde, prinzipiell ist in Deutschland, wenn es mehr auf die Sigmoidoskopie noch eingehen würde, gar nicht so schlecht, wie es momentan läuft. Man könnte natürlich noch ein bisschen mehr Druck machen. Der Druck führt aber natürlich automatisch dann auch dazu, dass die Gastroenterologen dann noch weniger Zeit für kranke Patienten haben. Sondern sie sind dann halt noch mehr beschäftigt in der Vorsorge. Wenn dort noch mehr Leute machen, und zumindest in meiner Region ist es teilweise gar nicht so einfach, jemanden für eine kurative Koloskopie unterzubringen.
Weil die alle spiegeln, präventiv.
Es gibt auch mehr für die Vorsorge-Koloskopie, gibt es 20 Euro mehr wie für die kurative Koloskopie.
Martin Czerak, das klingt wie so ein waschechtes Dilemma. Eingangs haben wir konstatiert, wir behandeln die Falschen, nämlich die Gesunden. Einerseits, wir verstopfen das System. Andererseits haben wir hier Arbeiten vorliegen, die tatsächlich einen Lebenszeitgewinn mit Blick vor allem auf die Sigmoidoskopie zeigen. Was machen wir jetzt damit?
Also im Grunde genommen gilt das, was Sie auch schon im Intro gesagt haben, man darf sich jetzt nicht von der schieren Masse erschlagen lassen, sondern einfach die Leitlinie durchdeklinieren. Dann wird einfach zweierlei klar, die Botschaften sind nicht spektakulär, die sind verlässlich und frei von Übertherapie und wir haben wirklich auch ein paar stabile Säulen. Wir haben den Rauchstock, die Bewegung, Alkohol, pflanzenbetonte Ernährung. Und dann haben wir eben Bereiche, in denen die Evidenz bewusst zurückhaltend bleibt. Und das ist ehrlich. Und ich finde die Empfehlungen zur Diagnostik, die finde ich auch relativ klar. Der Einsatz von Bildgebung ist klar definiert. Der Einsatz der Koloskopie ist definiert. Und da kommt es natürlich auch drauf an, wenn es operativ nicht vollständig war, dass man sie vielleicht nochmal komplett fertig macht. Und die DGAM sagt dann ja auch zu Recht, nicht alles, was technisch machbar ist, verbessert auch das Überleben. Unter dem Strich heißt es dann, dass die Leitlinie Orientierung gibt, ohne Alarmismus. Ja, Sie haben ja die Überschrift Alarm im Darm, glaube ich, im Hinterkopf oder so wird es dann auf unserer Webseite stehen. Orientierung ohne Alarm, würde ich sagen.
Okay, ich würde eine kleine Zusammenfassung an der Stelle, bevor wir zur Nachsorge kommen, mir erlauben und Sie sagen einfach, ob ich das richtig zusammenfasse oder mal wieder Blödsinn erzähle. Ich nehme raus, das Einladungswesen in Deutschland ist eigentlich gar nicht so verkehrt und es gibt in der Literatur doch gute Aussagen dafür, die das stützen, dass wir dadurch einen Gewinn haben. Das jetzt einfach radikal auszuweiten, ist schwierig, sollte man nicht machen. Und es wäre eigentlich ganz klug, in der Krebsfrüherkennungsrichtlinie, in der organisierten, noch stärker auch die Sigmoidoskopie zu betonen. Nehme ich das so richtig mit?
Yep.
Cool, da kommt jetzt ein großes X heute in den Kalender rein. Jetzt kommen wir zur Nachsorge, zu dem dritten Aspekt, Kapitel 11. Und da haben Sie tatsächlich zwei Arbeiten mitgebracht, Thomas Maibaum. Und wieder einmal, das ist ja das Irritierende, was heißt das Interessante, fällt da die DGAM mit einem Sondervotum auf. Der steht in der Tabelle 17 mit einem Sternchen unten dran. Erzählen Sie uns doch mal, Stichwort Nachsorge, was empfiehlt die Leitlinie und was hat es mit diesem Degam-Sondervotum auf sich?
Die Leitlinie empfiehlt, wie eigentlich bei fast allen anderen Krebsarten auch, eine Nachsorge über 5 Jahre, wo auch regelmäßig Abdominalsonografien mitgemacht werden sollen. Das deckt sich aus Sicht der DGAM und auch aus meiner Sicht aufgrund eines recht aktuellen Cochrane Reviews, genauso wie aufgrund der Literaturrecherche der Kanadier für ihre Leitlinie der Nachsorge einfach nicht mit der Literatur, wo relativ eindeutig herauskommt, dass wenn man länger als 3 Jahre Nachsorge macht, es keinerlei Benefit gibt. Und da Deutschland eins der wenigen Länder ist, die Abdominalsonografien einfach sehr routinemäßig in den Praxen machen, gibt es keine Literatur zur Abdominalsonografie. Die existiert einfach nicht. Okay. Und demnach hat sich die DGAM zu dem Sondervotum entschlossen, indem sie sagt, 3 Jahre sind über die Literatur gedeckt und wenn ihr eine Abdominalsonografie machen wollt, macht sie. Ansonsten reicht es auch aus, wenn man 1 bis 2 Mal eine Kontrollcholo macht, also 1 Jahr danach und dann nochmal nach 5 Jahren. Und genauso ist es mit dem CT, dass man das entweder nach 1 und nach 5 Jahren oder einmalig nach 18 Monaten hinterher schiebt. Das sind die Elemente, die für die Nachsorge elementar sind. Inwieweit eine Blutbestimmung des CEAs beispielsweise einen zusätzlichen Effekt bringt, ist sehr, sehr unwahrscheinlich und wird im Cochrane Review genauso wie in der kanadischen Leitlinie mit kann bezeichnet.
Mhm. Woher kommt denn der Wunsch, auch vielleicht von anderen Leitlinienautoren und Autoren, da doch häufiger noch eine Sono anzulegen, also bis 60 Monate? Woher kommt die Rationale? Ist das so ein Absicherungsbedürfnis?
Das Absicherungsbedürfnis ist ganz sicher eine starke Triebfeder. Die zweite Sache, und die finde ich jetzt auch gar nicht so falsch, ähnlich wie bei der Primärprävention ist es für uns in den Praxen genauso auch wie für die Bevölkerung einfacher, wenn es relativ ähnlich zu anderen Erkrankungen ist. Mhm. Bei allen anderen Krebserkrankungen haben wir auch 5 Jahre. Deswegen ist es ja nicht falsch zu sagen, hey, dann machen wir es ja auch 5 Jahre. Dann ist es eine gewisse Routine in dem, was man hört. Es deckt sich bloß halt leider nicht mit der Literatur.
Okay. Martin Scherer, das klingt jetzt wieder nach so einem, Dilemma ist es eigentlich nicht, aber 2 interessante Aspekte ein und derselben Sache. Nämlich einerseits, wir haben keinen Beweis, dass häufiges Schallen in der Nachsorge was bringt. Einerseits und andererseits, spannender Aspekt von Thomas Maibaum, genauso wie bei der Präventionsempfehlung, lasst uns die Dinge vereinheitlichen, damit man noch den Überblick behält. Wie würden Sie da rangehen?
Genau so.
Ja.
Genau so. Ich erinnere mich an unseren Podcast zum Thema Tumornachsorge, wie lange ist man eigentlich ein Krebspatient oder eine Krebspatientin?
Ja.
Und deshalb ist es einfach konsequent zu sagen, wenn es keine ausreichenden Argumente für den Vorteil einer Untersuchung gibt, es einfach auch so ist, dass alles, was auch über 3 Jahre hinausgeht, eher im Dunkeln ist, muss man da einfach auch die Kirche im Dorf lassen. Wie gesagt, wir haben am Anfang das Wort Entängstigung verwendet. Das muss man dann auch leben mit der Entängstigung. Und ich hab ihn jetzt, unser letztes Gespräch darüber, der weiß nicht, wie viele Episoden das jetzt her ist, habe ich es nicht mehr so ganz im Gedächtnis. Vielleicht muss man es auch nochmal nachlesen. Aber ich kann mich schon noch daran erinnern, dass das dann ja schon auch ein Weg ist, diese innere Haltung zu erlangen. Ich gehe zurück ins Leben, bin vielleicht kein Krebspatient mehr. Ich kann mein Mindset vielleicht nochmal hin zu positiven Aspekten orientieren. Das geht, glaube ich, nur dann, wenn man auch die Diagnostik begrenzt. Die DGAM hat mit ihrem Sondervotum da auf jeden Fall die Datenlage auf ihrer Seite.
Ja.
Es ist ja sogar so, dass es nicht nur wenig Wissen, was danach ist, sondern es ist im Cochrane, Jefferson et al., relativ eindeutig belegt, dass es keinen Vorteil bringt, wenn man es mehr als 3 Jahre macht.
Und aus der Kategorie Gray und andere, ne, alle Screenings schaden. Und im Zweifel ist auch eine unnötige Sonografie ein Schaden fürs System. Muss man so deutlich sagen, oder?
Absolut.
Mit all den Zufallsbefunden, ein Schaden fürs System, mit weiteren Kontrollen, dann kommt dann noch die Nierenzyste, die klassische Nierenzyste, die ist immer mit dabei. Ja, dann wollen die Leute wissen, was ist denn jetzt mit dieser Nierenzyste? Und dann kommt man vom Hölzchen auf Stöckchen, das ist der Systemaspekt. Aber wir haben natürlich auch einen patientenbezogenen Aspekt. Dann gibt es einen unklaren Leberbefund oder das Hämangiom und so weiter. Man produziert Zusatzbaustellen, die Patienten befassen und natürlich auch das System befassen. Mhm. Und deshalb ist es so schwer, auch den Studierenden immer wieder beizubringen, einfach mal den Schallkopf draufhalten. Das ist einfach nicht zu unterschätzen. Das kann schon auch Nebenwirkungen haben.
Ja.
Und diese Nebenwirkungen werden halt häufig genug immer nur auf medizinische Nebenwirkungen, Strahlenbelastung, Perforation eines Darms oder sonst was. Aber es gibt ja auch ganz viele Nebenwirkungen, die jetzt nicht direkt durch die Methode passieren, sondern eher in der Psyche oder im System, wie du gerade schon richtig sagtest, Martin.
Ja, und dann haben wir auch wieder Verängstigung. Was ich noch interessant finde, Cochrane, der allerletzte Satz, der da im Abstract steht, der ja für jeden zugänglich ist, mit Blick auf die Arbeiten, die dort untersucht haben, da steht relativ deutlich drin, dass Schäden, die im Zusammenhang mit einer intensiven Nachsorge entstehen, in den Studien einfach schlecht berichtet wurden. Also schlicht, man weiß es nicht. Also da haben wir auch einen Erfassungsbias. Ich würde Sie beide am Ende dieses Gesprächs noch zu einem Fazit gerne hinreißen, wenn Sie das mit sich machen lesen. Vielleicht zuerst der Leitlinienmitautor Thomas Maibaum, so Richtung Kolleginnen und Kollegen, was wollen Sie denen mitgeben? Was ist so ein ganz wichtiger Hint aus Ihrer Sicht für die Praxis? Und dann gerne nochmal Martin Scherer.
Ja, zu den drei Aspekten, die wir jetzt heute intensiver angeschaut haben, weiterhin Dale Carnegie, Sorge dich nicht, lebe, gibt die Empfehlungen, die wir sonst auch geben, wenn Patientinnen und Patienten auch nur einen Teil davon schaffen, ermutige sie dazu, das zu machen, gib ihnen ein IFOP, wenn eine Familienanamnese positiv ist, durchaus auch mal rechtzeitig eine Koloskopie. Und in der Nachsorge ist häufig weniger mehr, um einfach auch dort wieder Dale Carnegie, Sorge dich nicht, liebe.
Dankeschön. Martin Scherer, Ihr Fazit.
Ja, nun unterm Strich heißt es, gesunde Sachen machen, die nicht nur zur Prävention des Kolokarzinoms sinnvoll sind, sondern insgesamt sinnvoll sind. Also die klassischen generischen Empfehlungen, die nicht nur fürs Kolonkarzinom in der Prävention förderlich sind, sondern auch insgesamt positiv sind. Also Rauch, Stopp, Bewegung, weniger Alkohol und pflanzenbetonte Ernährung. Das ist alles nicht spektakulär, aber zumindest frei von Übertherapie. Zurückhaltung mit Supplementen und mit medikamentöser Prophylaxe. Ja, in der Nachsorge sieht man den selben Ansatz, strukturiert, nicht überladen. Und in dem Sorge dich nicht lebe, da steckt ja auch drin kein Alarmismus. Das ist ja das Risiko moderner Präventionskommunikation. Und sie neigte dazu, Angst als Motor zu benutzen. Und Angst ist ein völlig falscher Gesundheitsberater. Unser Job ist es nicht, Menschen mit Risiken zu übergießen, sondern diese dann einzuordnen. Ja, und dann landet man eben bei so einfachen Faktoren. Und das sind keine Schicksalsmächte, sondern es geht um moderate Effekte. Ja, um mein Leben frei von Schuldzuweisung. Wer mit Prävention Angst macht, der hat irgendwas falsch gemacht.
Ein Leben frei von Schuldzuweisung und ein Leben frei von Angst. Das ist vielleicht etwas, ich könnte mich schon wieder zur Kapitalismuskritik hinreisen lassen. Das erspare ich mir an dieser Stelle, an der ich Martin Scherer fragen müsste, ob er es mit einem Cliffhanger versuchen will.
Ja, Sie blicken ja mit einem Auge immer auf das, was die kardiologischen Kolleginnen und Kollegen so fabrizieren. Und die haben sich mal wieder getroffen in New Orleans. Da waren wir nicht. Wir waren in Hamburg beim TDA, haben aber auch nach New Orleans geschaut. Und da gibt es einiges nachzuarbeiten.
Oh je, werden wir machen. Alles klar. Ich ahne fürchterliches. Es geht um Kaffee, es geht um Superpillen gegen Cholesterol. Damit werden wir uns beschäftigen.
Und um Fischöl.
Und um Fischöl, großartig. Ja, genau. Da ist jetzt schon wieder Sensible Medicine. Können wir auch zitieren und andere. In der Tat, es gibt einen ganzen Studienreigen aus New Orleans. Beschäftigen wir uns mit Thomas Maibaum. Ihnen vielen lieben Dank, dass Sie wieder hier waren. Ich würde mich freuen, wenn Sie bald wieder hier sind.
Vielen lieben Dank zurück. Hat mir viel Spaß gemacht.
Danke. Und Martin Scherer. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.
Ja, danke. Tschüss, bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.